Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Lange mussten sie warten, aber am Montag ist es soweit. Dann beginnt die 8. und letzte Staffel von Game of Thrones. Insgesamt 80 Stunden Filmzeit beträgt dann diese epische Erzählung über ein Fantasy-Mittelalter. Game of Thrones wird kultisch verehrt und für viele gilt diese Serie als beste Serie der letzten Zeit. Was macht aber die Qualität der HBO-Produktion überhaupt aus? Sind es die Bilder, die exzellenten Schauspieler oder dann doch die blutigen und freizügigen Handlungsverläufe?
Gefallen dir Spiele, kleiner Mann? Spielen wir ein Spiel. Lauf zu deinem Bruder. Je schneller du bei ihm bist, desto schneller siehst du ihn wieder.
Das war's. So geht das Spiel.
Ganz einfach.
Nein, du musst schon laufen. Haben wir abgemacht.
So sind die Regeln.
Ein Ausschnitt aus Game of Thrones und über die ganzen Bezüge und Bedeutungen dieser groß angelegten Serie habe ich vor der Sendung mit Hartwig Tegeler gesprochen, der sich selbst gerne in die Welt der Königreiche von Westeros versetzt. Beginnen wir doch ganz direkt jetzt, da Game of Thrones zu Ende geht. Was macht oder machte den großen Erfolg dieser Fantasy-Serie überhaupt aus?
Ja, das ist natürlich eine komplexe Frage und man könnte auf diese Frage antworten mit einer Gegenfrage. Warum denn eigentlich interessieren uns heute Shakespeares Königsdramen? Ich möchte hier jetzt wirklich keinen literarischen Qualitätsvergleich anstellen, aber eben doch die Frage, warum sind diese machtbesessenen mörderischen Könige und Königinnen des englischen Dichterklassikers denn heute immer noch so faszinierend? Und die allgemeinste Antwort ist natürlich, weil sie etwas von uns, dem Menschen, seiner Verfasstheit, wenn man so will, jenseits des historischen Gewandes in unserem Heute zeigen. Und meines Erachtens verhält es sich eben genauso auch mit Game of Thrones.
Grob gesagt geht es ja in der Sendung ja um Politik, um Machtkämpfe, Kriege, Religionen, um Inzest und auch um Intrigen.
Genau, und das ist eben, wie Sie sagten, also ein episches Fantasy-Mittelalter-Gemälde, das auf sehr komplexe Weise ausgebreitet wird. Übrigens ohne dramaturgische Hänger. Das ist ja auch mal eine Leistung bei dieser Länge Filmzeit. Die Story für alle nicht Game of Thrones Fans geht so, der alte König, der die Ordnung zusammengehalten hat, stirbt, das Reich bricht auseinander, das Chaos folgt, inklusive Interessenskonflikte, wechselnden Bündnissen und so weiter. Und das eben, deswegen bin ich mir sicher, triggert bei uns heute so ein Gefühl von Unsicherheit an. Also etwas, das wir gut kennen, dass nämlich die Ordnung oder wir die Angst haben, dass die Ordnung der Welt und der Boden über dem Chaos allzu fragil ist. Und zu diesem Gefühl dieser Unsicherheit paart sich eben noch ein weiteres, dass die Verhältnisse nämlich extrem unübersichtlich sind. Wer ist wessen Freund? Wer will uns übervorteilen? Oder, um jetzt mal in der Logik von Game of Thrones zu sprechen, wer will uns vom Thron stürzen und sich selber breit machen? Ja, und schlagen wir einfach mal nur jeden Morgen die neuesten Nachrichten aus dem Oval Office auf oder eben schauen wir uns den nächsten Loop in den Brexit-Verhandlungen an, wo man ja manchmal den Eindruck hat, dass hier Drehbuchautoren am Gange sind. Ja, oder im Serienkosmos, welchen nächsten Schachzug plant die böse Königin Cersei? Es ist eben so, ob Science-Fiction oder Horrormeer oder Western-Träume oder jetzt eben fiktives Mittelalter. Ich glaube, immer wenn wir ergriffen sind, bedeutet dieses Ergriffensein eine Mischung aus Angst und Faszination und so eben, um es mal etwas allegorisch zu sagen, funktioniert das Spiel der Filme bei uns auf der unbewussten Ebene.
Naja, und Angst ist ja auch ein gutes Stichwort, denn die Bedrohung der Welt durch die Apokalypse ist ja auch im Zentrum von Game of Thrones fest verankert und auch ein gutes Spannungselement für Serien sowieso.
Ja, sowieso. Hier geht es um den drohenden Klimawandel, aber nicht als drohender Klimawandel, sondern als Metapher gibt es die Entsprechung, die sogenannten weißen Wanderer und ein Heer der lebenden Toten, sie drohen die Menschen auszurotten und die Botschaft lautet, nur wenn alle Menschen gemeinsam diese Bedrohung bekämpfen, werden sie überleben, was eben nicht alle Menschen aus bestimmten Interessensprioritäten so sehen. Die einen wollen den Klimawandel nicht wahrhaben, die anderen glauben nicht, dass die weißen Wanderer existieren. Auch das ist, glaube ich, ein Subtext in der Serie, an den wir Zuschauer heute andocken und Game of Thrones erzählt, also wie ich glaube, eben hat so viele Triggerpunkte für unsere zeitgemäßen Ängste.
Diese Komplexität auf der einen Seite hat auf der anderen Seite natürlich auch gewisse Genremechanismen, die bedient werden müssen. Also neben diesen Machtkämpfen und Intrigen gibt es Drachen und Riesen. Da denkt man im ersten Moment vielleicht, wenn man vielleicht nicht der allergrößte Fantasy-Fan ist, vor allem an den Herrn der Ringe. Überhaupt Tolkien und seine ganzen Mittelerde-Epen. Ist dieser Vergleich dann doch einer, der nahe liegt, oder hinkt er etwas?
Naja, er liegt nah und hinkt doch gleichzeitig, wenn es um den Gehalt geht. Also bei Tolkien ist es ja dieser Kampf zwischen Gut und Böse, die Welt, die ja dort entworfen wird, die ist ganz einfach gestrickt. In Game of Thrones ist nun eben, und das macht es natürlich für uns heute vielleicht doch ein Tick weit spannender, das ganze Panorama ist viel komplexer, viel breiter und, wie ich eben auch schon sagte, viel verwirrender. Da wechseln nicht nur im Äußeren viele permanent die Fronten, auch die vermeintlich Guten sind extrem scharf auf den Thron und die vermeintlich Bösen entwickeln sich im Laufe der Erzählung zu was ganz anderem, mitunter. Nehmen wir zum Beispiel Tyrion Lannister, das ist der kleinwüchsige Sohn der einen Herrscherfamilie, wunderbar gespielt von Peter Dinklage. Der ist zunächst ein Säufer und Hurenbock und entwickelt sich dann von Staffel zu Staffel tatsächlich zu so etwas, wenn es denn das überhaupt gibt in der Serie, zu einem moralischen Zentrum.
Spiegelt sich denn dieses Bild der Unsicherheit der Zeit auch in der Art und Weise, wie erzählt wird in Game of Thrones?
Ja, und das finde ich auch natürlich formal sehr spannend, dass das da drin steckt. Also ich rede jetzt beispielsweise, ich nehme nur mal einen Punkt heraus. Ich rede vom Sterben der Hauptfiguren. Also bisher, aus meiner Sicht, sind wir es ja gewohnt, dass unsere Helden uns im Prinzip bis zum Abspann die Hand reichen und uns nicht allein lassen in dieser Meer von Horror oder Abenteuer. Und das ist in Game of Thrones ganz anders, weil da nämlich in der ersten Staffel, in Episode 9, stirbt die Hauptfigur, das ist Sean Bean, das ist ein Star, in gewisser Weise der einzige Star, der da ganz am Anfang in Game of Thrones mitspielte, der stirbt, der wird geköpft und dieser gerechte, harte, von mir aus liebevolle Herrscher und Vater, den er spielte, der uns eben an die Hand hätte nehmen können für den weiteren Verlauf, so die Alternative zum verkommenen König, der ist tot, der ist raus. Und was löst das bei uns aus? Dieses Gefühl wie eine Drohung. Nichts ist sicher in dieser Welt von Game of Thrones. Nichts hat Bestand, jeder ist immer gefährdet. Du kannst dich eben auf nichts verlassen.
Winter is coming. Zum letzten Mal beginnt die Reise nach Westeros. Für alle Fans in der Nacht zum Montag, Staffel 8 beginnt dann von Game of Thrones. Über die unterschiedlichen Bezüge und Bedeutung dieser Fantasy-Saga sprach ich mit meinem Filmkritiker-Kollegen Hartwig Tegeler. Vielen Dank.
Gerne.